Russische Spionage und Sabotage nehmen zu. Die deutschen Geheimdienste warnen vor vermehrten russischen Destabilisierungsversuchen. Man beobachte ein Zitat, aggressives Agieren der russischen Nachrichtendienste. Der Kreml sehe Deutschland als Gegner. Die deutschen Geheimdienste warnen vor zunehmenden russischen Aktivitäten in Deutschland. Zitat, wir beobachten ein aggressives Agieren der russischen Nachrichtendienste, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, in einer öffentlichen Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages. Insbesondere nehmen russische Spionage und Sabotage in Deutschland zu, obwohl qualitativ als auch quantitativ. Haldenwang erwähnte in diesem Zusammenhang auch den Brand eines Luftfrachtpakets in einem DHL-Logistikzentrum im Juli. Deutschland sei damals nur knapp einem Flugzeugabsturz vorbeigeschrammt. Dieser hätte womöglich auch Menschen getroffen, die, Zitat, mit Putin und seinen Zielen sympathisieren. Es sei nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass das Paket damals noch am Boden im DHL-Logistikzentrum Leipzig und nicht während des Fluges in Brand geraten sei, sagte Haldenwang. Gott sei Dank. Ist die Post so unzuverlässig, dass das Paket noch nicht verladen wurde. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa bestand der glückliche Zufall darin, dass der Weiterflug des aus Baltikum stammenden Frachtpakets sich in Leipzig verzögerte. Vielleicht habe ich doch hellseherische Fähigkeiten. Das Paket hatte einen Brandsatz enthalten, der dort zündete und einen Frachtcontainer in Brand setzte. In Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass der Vorfall im Zusammenhang mit russischer Sabotage steht. Zitat, der Kreml sieht den Westen und damit auch Deutschland als Gegner, warnte auch Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes, mit Hinweis auf den Ukraine-Krieg. Die Aktivitäten Moskaus erreichen ein bisher ungekanntes Niveau. Zitat, Putin wird rote Linien des Westens austesten, sagte er. Russland werde spätestens ab Ende des Jahrzehnts personell und materiell in der Lage sein zu einem Angriff auf den Westen. Die Präsidentin des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst, Martina Rosenberg, wies darauf hin, dass die Zahl der Ausspähversuche der sogenannten kritischen Infrastruktur besorgniserregend hoch sei. Und zu erhöhter Wachsamkeit zwinge. Zitat, die Bundeswehr stehe dabei im Fokus. Es sei um deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine, Ausbildungsvorhaben oder Rüstungsprojekte aufzuklären oder um durch Sabotagehandlung das Gefühl der Unsicherheit zu vermitteln. Ich dachte, die Russen sind der Freund. Die scheinen ja überhaupt nicht so freundlich zu sein. Alle drei Geheimdienstspitzen mahnten, dass die Sicherheitsdienste mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet werden müssen, um die Gefahren abwehren zu können. Rosenberg sagte, sie hoffe auf eine Realitätsanpassung der Gesetzeslage, um unseren Auftrag bestmöglich erfüllen zu können. Ähnlich äußerte sich BND-Chef Kahl. Haldenwang sprach von einem nötigen Schulterschluss aller Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte bereits am Sonntag im Bericht aus Berlin erklärt, dass Spionage und Sabotage durch Russland nicht unterschätzt werden dürfen. Es gebe eine deutliche Zunahme von solchen Fällen, sagte die SPD-Politikerin. Zitat, wir sehen dort eine große Bedrohung seitens Russland. Daher habe man auch die entsprechende Abwehrmaßnahmen verschärft. Als Beispiel nannte sie unter anderem die geplante Stationierung der Spezialeinheiten der deutschen Bundespolizei an der Ostsee. Auch Bundeswehrstandorte müssten besser geschützt werden. Zudem braucht es mehr Befugnisse, um Cyberangriffe aus Russland abzuwehren, so die Bundesinnenministerin.
Uiuiui.
Das sieht ja jetzt gar nicht so friedlich aus. Naja. Russland, man kennt sich. Apropos Russland. China übt nicht den Überfall aus Taiwan, denn der Angriff hat bereits begonnen. Manöver vor der Insel, wie Peking nun eines abhält, nähern im Westen die Angst vor einem Krieg. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass das Regime eine ganz eigene Strategie verfolgt. Chinesische Flugzeuge und Schiffe umkreisen Taiwan. Es ist die zweite Militärübung innerhalb kurzer Zeit. Gleichzeitig sind die militärischen Drohgebärden Pekings fast alltäglich geworden. Seit Jahren schickt es regelmäßig Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in die Region am Sonntag. Am Sonntag wurde Chinas Flugzeugträger Liaoning in den Gewässern südlich der Insel gesichtet. Es sind Meldungen wie diese, die hierzulande Angst vor einem Krieg in der Taiwanstraße auslösen. Die Meerenge ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Eine Eskalation hätte bedeutende Folgen für die Weltwirtschaft. Trotzdem ist es wichtig zu verstehen, dass China den Überfall auf die Demokratie nicht übt. Der Angriff hat bereits begonnen. Mit Falschinformationen, Drohungen, Bestechungen mischt sich das Regime in Taiwans Wahlkämpfe ein, unterwandert die Medien und versucht das Vertrauen in demokratische Prozesse zu zerstören. Politisch isoliert und durch andauernde militärische Drohgebärden zermürbt, sollen die Taiwaner ihre Freiheit aufgeben und gegenüber den mächtigen Gegnern kapitulieren. Die aktuelle Militärübung ist laut Peking eine Warnung an die separatistischen Kräfte auf der Insel. Dabei ist der Vorwurf unsinnig. Präsident Lai Ching-te und die Fortschrittspartei wollten Taiwan zwar für unabhängig erklären und viele Taiwaner verweigern auch eine Vereinigung mit dem Festland, doch möchte die Mehrheit den Status quo beibehalten. Ob durch ihre eigenen Regierungen, China oder die USA. Sie lehnen jeden Versuch ab, diesen Status quo einseitig zu verändern. Genau das ist es aber, was Peking seit Jahren tut. Von militärischen Drohgebärden bis zu Cyberangriffen, wirtschaftlichen Gängeleien agiert das Land in einem Graubereich zwischen Krieg und Frieden. Und die Verschleierungstaktik hat Erfolg. Denn während die Welt vor einem Krieg zittert, gewinnt Peking stückweise an Macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass China mit großen interessierten Augen auf die Entwicklung in der Ukraine schaut. Und dass es umso wichtiger ist, als ein vereintes westliches Bündnis dem diktatorischen Russen Einhalt zu gebieten, um prophylaktisch einfach dem Chinesen auch zu sagen, don't do it, don't do it, don't, Finger weg. Finger weg von Taiwan, du. Sonst gibt's auch auf die Finger, ne? Bis 2036 verliert der deutsche Arbeitsmarkt 19,5 Millionen Arbeitnehmer der Babyboomer-Generation. Zu diesem Ergebnis kommt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft. Das kann man jetzt erstmal ein bisschen einordnen, zumindest geben die erstmal eine Zahl raus, in Berechnung, über die die Zeitung Rheinische Post berichtet. Demnach scheiden durch die bereits laufenden Verrentungen geburtsstarker Jahrgänge insgesamt 19,5 Millionen Arbeitnehmer aus dem Erwerbsleben aus. Aber es kommen nur 12,5 Millionen jüngere Beschäftigte nach. Die Prognose basiert auf Daten des Zensus von 2022, Daten des Statistischen Bundesamts und eigenen Berechnungen. Die Ökonomen schreiben, das Arbeitskräftepotenzial müsse entweder durch Zuwanderung vergrößert werden oder das bestehende Potenzial müsse besser ausgeschöpft werden. Sonst seien Wohlstandsverluste und Verteilungskonflikte zu erwarten. 19,5 Millionen Arbeitnehmer scheiden aus und es kommen nur 12,5 dazu. Uff. Diese Zahlen klingen so, als müsste man ja eher die Grenzen aufmachen und nicht zu. Ah ja, das wird schon gut gehen. Was soll schon passieren? Also die Boomer-Generation 2035, das Ausscheiden dazu. Es gibt übrigens diesbezüglich keine Lösung. Also es gibt Zuwanderung ist die einzige Lösung. Alles andere gibt es gibt keine Möglichkeit, das zu lösen. Es gibt immer Leute, die sagen beispielsweise, wir müssen einfach nur effizient genug werden. Okay, Effizienz kann einen Teil sicherlich kompensieren, aber nicht so viele Millionen Menschen. Und Zuwanderung kann es kompensieren, aber dafür sind europäische Länder leider ein bisschen zu rechts geworden. Geburten können es auf jeden Fall nicht sein. Also jetzt Kinder machen würde das nicht lösen. Um da kurz mal eine Hypothese zu machen, um das zu verstehen. Es gibt da einen wundervollen Artikel, ich glaube, der war aus der Süddeutschen oder aus der Zeit, von einem Ökonomen, der das mal ganz kurz erklärt hat in einfachen Worten. Selbst wenn man in den Jahren vorher das Ganze hätte versucht zu kompensieren durch einen explosiven Geburtenanstieg und dann halt den dazugehörigen Bevölkerungswachstum, wäre das Ganze in einem anderen Chaos gemündet, weil wir wissen ja jetzt, dass wir keine Kindertagesstätten hätten und keine Möglichkeiten, die geburtenstarken Generationen, die kommen würden, dann zu kompensieren, also die Kinder irgendwie zu betreuen, sodass Elternteile und dann wahrscheinlich eher Frauen zu Hause bleiben würden, sodass dann ein anderes Problem auftreten würde. Es gibt also keine Möglichkeit, diesen Austritt oder den Eintritt, diese Verrentung irgendwie zu kompensieren, zumindest 1:1. Das wird sehr schwierig. Und es wird nur noch sehr schwierig für die Arbeitgeber. Weil es wird, also als qualifizierter Arbeitnehmer, das werden goldene Zeiten. Ich glaube 2035 als qualifizierter Arbeitnehmer werden güldene Zeiten. Gülden. Ne? Da wird man sich nicht mehr auf den Obstkorb im Büro verlassen können. Ich denke, das wird krass. Aber wir werden sehen. Vielleicht wird es auch besser. Ich vermute das nur. Und ich will das auch dazu sagen. Gut. Bei den folgenden Nachrichten weiß ich nicht ganz, ist das jetzt eine gute Nachricht? Es fühlt sich wie eine gute Nachricht an, aber mal gucken. Flugstreichungen. Weniger Billigflüge? Wenn Eurowings und Ryanair in Deutschland weniger Flüge anbieten, ist das eine gute Nachricht.
Aber der Wirtschaftsstandort.
Der ist eh schon weiter. Ryanair und die Lufthansa-Tochter Eurowings streichen ihr Flugangebot zusammen. Die Kosten am Standort Deutschland seien zu hoch. Das sehen viele als weiteren Beleg dafür, dass es mit der Bundesrepublik bergab geht. Dabei ist es eigentlich eine gute Nachricht. Fliegen ist die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. Die Airlines behaupten zwar, durch effizientere Maschinen immer weniger CO2 pro Passagierkilometer zu verursachen, doch die Branche setzt weiter auf Wachstum, sodass der Gesamtausstoß der Airlines auf absehbare Zeit weiter steigen wird. Klimaneutrales Fliegen ist prinzipiell möglich, in der Praxis aber erst in einigen Jahrzehnten im großen Stil umsetzbar. Und die Emissionen aus dem Flugverkehr vollständig zu kompensieren, funktioniert bisher eher in der Theorie als in der Praxis. Da die deutsche Regierung das Land mittelfristig klimaneutral machen will, wäre es falsch, jetzt auf die Klagen der Branchen zu hören und die Steuern zu senken, die Unternehmen zu subventionieren oder Umweltauflagen zurückzunehmen, wie es Lufthansa-Chef Carsten Spohr fordert. Fliegen ist gerade bei Billigfliegern sogar immer noch zu billig, gemessen an dem Schaden, den es am Klima anrichtet. Die Branche profitiert schon lange von Steuervorteilen. Sie zahlt auf internationale Flüge keine Mehrwertsteuer und generell keine Kerosinsteuer. Um Letzteres auszugleichen und Löcher im Bundeshaushalt zu schließen, erhöhte die Regierung im Mai die Luftverkehrssteuer. Auch wenn es nur um wenige Euro geht, trägt das auch dazu bei, dass weniger geflogen wird, meinen Forscher. Deutschland ist also auf dem richtigen Weg und sollte sich nicht beirren lassen. Aber die Geringverdiener! Kurioserweise kommt das Argument meistens von denen, die sich mehrere Flüge im Jahr leisten können. Menschen mit geringem Einkommen fliegen ohnehin fast überhaupt nicht. Je höher das Einkommen, desto mehr Flüge. Weltweit fliegen sowieso nur wenige Prozent der Menschheit und feuern damit den Klimawandel an, unter dem wiederum die Ärmsten durch Wetterextreme und den Anstieg des Meeresspiegels am meisten zu leiden haben. Angesichts dessen muss man sich klar machen, dass Flüge mehr denn je ein Luxus sind, kein Menschenrecht. Es wäre moralisch schwierig, einem Dorfbewohner sein Auto wegzunehmen und ihn seiner alltäglichen Mobilität und gesellschaftlicher Teilhabe zu berauben. Aber ab und zu mal den Flieger zu steigen, ist kein Grundbedürfnis, für das der Staat sich einsetzen muss. Reisen in Europa sind ohnehin auch mit Nachtzug möglich oder Zug allgemein. Weil die Luftverkehrsbranche weiß, dass sie sich moralisch auf dünnem Eis bewegt, argumentiert sie gerne mit der Wirtschaftskraft. Lufthansa-Chef Carsten Spohr etwa macht sich, Zitat, große Sorgen um die Anbindung unseres Wirtschaftsstandorts. Das klingt, als wäre die deutsche Wirtschaft darauf angewiesen, ständig mit dem Flugzeug durch Europa zu jetten. Dabei sind 4 von 5 Flügen in Deutschland privat motiviert. Und die Unternehmen in Deutschland sind zwar zum Glück schon weiter als Herr Spohr, der zwischen München und Frankfurt mit dem Flugzeug pendelt. Videokonferenzen sind längst Alltag und Firmen fordern ihre Mitarbeiter auf, klimabewusst zu reisen. Inlandsflüge, die häufig als Auslandsflüge geschäftliche Gründe haben dürften, sind in Deutschland nach der Corona-Pandemie nicht wieder auf ihr altes Niveau zurückgekehrt. Die Bahn baut ihr Sprintverbindungen aus. Zwischen den Millionenstädten fährt man meist maximal 4 Stunden. Da ist man mit Anreise zum Flughafen, Sicherheitscheck und Boarding kaum schneller. Und wer jetzt darauf verweist, dass die Bahn zu unverlässig sei, als ob das mit Flügen besser wäre. Regionalflughäfen werden häufig nur mit Steuermitteln am Leben gehalten, weil sie der Stolz regionaler Politiker sind und ein Luxus für die Vorstände naheliegender Unternehmen. Und die Arbeitsplätze? Unter dem Geschäftskonzept der Billigflieger leiden am Ende nicht zuletzt die Mitarbeiter. Noch immer gibt es den Reflex, wachsenden Verkehr mit Wohlstand und Wachstum gleichzusetzen. Dabei hat die Gleichung dazu geführt, den Planeten an den Rand seiner Belastungsgrenze zu führen. Es ist Zeit, umzudenken. Weniger Billigflüge sind ein guter Anfang. Schön, 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 schön. Das ist ein schöner Kommentar von Sören Götz aus der Zeit, der den verfasst hat. Ist hinter einer Paywall, aber ich habe ihn mal mit euch geteilt. Drohnenangriff macht Israels Militär zu schaffen. Ein weiteres Mal sind Drohnen aus dem Libanon in Israel eingeschlagen. Vermutlich handelt es sich um Mirsad 1, ein Modell iranischer Bauart, das tief und langsam fliegt. Das israelische Militär räumt Nachholbedarf ein. In der Hezbollah-nahen libanesischen Zeitung Al-Akbar ist die Schadenfreude über den Drohnenangriff auf den israelischen Armeestützpunkt nahe Binjaminia nicht zu übersehen. Das Foto auf dem Titelblatt zeigt 2 uniformierte Hezbollah-Kämpfer wie sie eine Drohne abschießen. Darunter in großen Lettern der Kommentar, Zitat, wir können damit jeden Punkt Israels erreichen. Und in der Tat, der Drohnenangriff macht dem israelischen Militär zu schaffen. Erneut konnte eine Drohne aus dem Libanon die israelische Luftabwehr überwinden, dieses Mal mit fatalen Folgen. Mindestens 4 getötete Soldaten, zahlreiche Verletzte und das Eingeständnis von Militärsprecher Daniel Hagari, dass Israel viel gerühmte Luftabwehr an dieser Stelle ein Problem hat. Zitat, der Angriff durch Drohnen stellt eine Bedrohung dar, mit der wir uns seit Kriegsbeginn auseinandersetzen. Wir müssen eine bessere Verteidigung vorbringen. Wir werden den Fall untersuchen, daraus lernen und uns verbessern. Es ist unsere Aufgabe, unsere Soldaten und die Bürger des Staates Israel zu verteidigen. Es ist nicht das erste Mal, dass Drohnen die Luftabwehr Israels überwinden. Erst vor wenigen Tagen schlug eines dieser kleinen unbemannten Flugobjekte in Herzliya, nördlich von Tel Aviv, in einem Altenheim ein. Es gab keine Verletzten. Vor wenigen Wochen starb ein Mann mitten in Tel Aviv, als eine Drohne aus dem Jemen das israelische Abwehrsystem austrickste. Der pensionierte Brigadiergeneral und frühere Chef der israelischen Luftabwehr, Ran Kokhaf, machte vor allem 2 Gründe aus, weshalb Drohnen ein Problem darstellen. Zitat, solche Ziele wie Drohnen oder auch Drachen besitzen eine sehr geringe Rückstrahlfläche. Das heißt, dass der Eisen- und Aluminiumanteil bei diesen unbemannten Flugobjekten sehr gering sei. Deswegen fällt es den Radarsystemen schwer, sie ausfindig zu machen. Im Vergleich zu Flugzeugen fliegen sie auch sehr tief und sind sehr langsam. Sie hätten etwa die Geschwindigkeit eines schnellen Autos. Drohnen nehmen in der modernen Kriegsführung eine immer wichtigere Rolle ein. Das zeigt sich in der Ukraine ebenso aktuell wie im Nahen Osten. Bei der vom Sonntag eingesetzten Drohne vom Hisbollah handelt es sich vermutlich um eine sogenannte Mirsad-1-Drohne. Die Hisbollah setzt seit über 2 Jahrzehnten einsetzt. Das Flugobjekt basiert auf einem iranischen Design. Die Drohne kann bis zu 40 Kilogramm Sprengstoff tragen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 370 Kilometern pro Stunde. Ihre Reichweite liegt bei etwa 120 Kilometern. Die Hisbollah setzte diese Drohne in der Vergangenheit vor allem zu Beobachtung und Aufklärungsflügen ein. Und wie sich am Sonntag klar gezeigt hat, immer häufiger auch zu Angriffsflügen. Bekämpft werden sie vor allem durch den Iron Dome und auch Düsenjets, die sie versuchen abzuschießen. Eine für israelische Luftabwehr immer größer werdende Herausforderung. Wir haben letztens erst darüber geredet, wie überlegen der Iron Dome im Zusammenhang mit der Verteidigung Israels eigentlich ist. Zeigt sich jetzt, dass man da natürlich direkt aufs Gesicht fällt, wenn so ein Angriff die Realität vor Augen führt, nämlich dass das mit verändernder Technologie eben auch anders sein kann. Und 120 Kilometer erscheint jetzt relativ wenig, das ist korrekt. Es ist aber, wenn man sich die Situation und die Verengung der im Nahen Osten stattfindenden geografischen Gegebenheiten mal anschaut, ausreichend, um eigentlich überall hinzukommen. Israel ist da nicht besonders groß. Ne? Das geht. Und das, Ladies and Gentlemen, das waren die Nachrichten.